Auch ein Hallo von mir, ein bisschen aufgebaut. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar zwei Schuhe. Einmal einen Arbeitsschuh, der ist noch so neu, weil ich den zu Weihnachten bekommen habe. Ich bin nämlich gelernter Zimmermann. Dann wisst ihr mal ein bisschen auch, was für einen Beruf ich gemacht habe. Also ich habe Zimmermann gelernt und bin nach meiner Lehre nach Australien gereist und habe da ein bisschen gearbeitet, ein bisschen gereist. Und habe dann da auch die Entscheidung getroffen, auf eine Bibelschule zu gehen. Ich bin nämlich gerade auf einer Bibelschule und bin im Juli auch schon fertig, mache nämlich 3 Jahre und möchte gerne auch in den vollzeitlichen geistlichen Dienst gehen. In welchem Bereich genau, das weiß ich noch nicht. Da schaue ich jetzt auch gerade im Praktikum, werde ich mit Matthias oder auch mit Lutz noch ein bisschen drüber reden. Aber ich möchte gerne ein bisschen im geistlichen Dienst tätig sein und mich auch für Gott einbringen. Mein zweiter Schuh, den ich mitgebracht habe, der steht für Sport. Ich mache nämlich riesig gerne Sport in meiner Freizeit und bewege mich unglaublich gerne. Also wenn irgendjemand von euch gerne mal mit mir zusammen Sport machen möchte, ladet mich gerne ein. Ich helfe auch gerne ganz praktisch. Also ich freue mich einfach riesig, hier bei euch zu sein auch und mich einzubringen. Das liegt jetzt ein bisschen, wie wir das auch alles zusammen gestalten. Kommt auf mich zu, ich bin ganz offen, quatscht mich einfach an. Fragt einfach alles, was gewollt. Und das ist auch das Stichwort Schuh. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was ihr tagtäglich euch anzieht? Ein Schuh, was ist überhaupt ein Schuh? Ein Schuh ist ein Gegenstand, der mich trägt. Ja? Wenn ich einen Schuh anhabe und ihr habt alle Schuhe an, sehe ich, kann das hier irgendwie barfuß. Der ist die ganze Zeit, solange ihr den Schuh anhabt und auf den Beinen seid, der Gegenstand, der euch trägt. Und ein Schuh, dieser Schuh jetzt hier zum Beispiel ganz besonders, ist ein Sicherheitsschuh. Ein Schuh, der schützt. Wenn ihr ihn anzieht und rausgeht, schützt er vor Kälte. Der schützt vor Regen, also er sorgt dafür, dass euer Fuß trocken bleibt. Und dieser Sicherheitsschuh schützt mich auch, wenn ich auf der Arbeit angenommen irgendwie ganz viel gesägt habe als Zimmermann und ich wäre barfuß, dann würde ich mir so viele Sorgen machen, irgendwie auch, trete ich jetzt irgendwo rein, haue ich irgendwo gegen. Nein, wenn ich einen Schuh anhab, dann mache ich mir all diese Gedanken gar nicht, sondern ich habe eine Sicherheit. Ich kann mir gewiss sein, dass der mich schützt und ich auch mal irgendwo gegen anstoßen kann. Passiert ja nichts, weil der Schuh hält das ab. Und da habe ich mir Gedanken zu gemacht, dass dieser Schuh ja wirklich so ein Gegenstand ist, der wirklich jeden Tag in meinem Leben vorkommt. Jeden Tag, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ziehe ich einen Schuh an. Immer. Und dann habe ich mir so überlegt, ist es nicht auch so mit Gott? Oder wäre es nicht toll? Also ich möchte jetzt nicht einen Schuh und Gott vergleichen, das möchte ich nicht. Ich möchte den Vergleich herstellen, ist Gott nicht auch wirklich immer in meinem Alltag da? Oder wäre es nicht schön, wenn Gott genauso wie auch diese Präsenz des Schuhs in meinem Alltag da wäre? Weil Gott ist nämlich auch jemand, der mich trägt. Ich kann alles ihm bringen, alles ihm sagen, und er nimmt es auf seine Schultern. Und er hält das aus. Den ganzen Tag durch hält das aus. Und Gott ist auch jemand, der mich schützt. Er hilft mir bei meinen ganzen Aufgaben. Er hilft mir, mit Leid umzugehen, mit Sorgen umzugehen. Und er schützt mich vor Gefahren. Er schützt mich vor Schlimmeren. Und genau diesen Schutz und das Getragensein hat auch ein Mensch aus der Bibel, oder es haben mehrere Menschen aus der Bibel auch erfahren. Und ich möchte euch heute Morgen von einem Mann erzählen, der heißt David. Und wahrscheinlich kennt ihr alle den David, ist im Alten Testament, im 1. Samuelbuch, Kapitel 24. Und ihr müsst wissen, das ist eine Geschichte. David ist auf der Flucht. David ist auf der Flucht vor dem König Saul. Saul ist zurzeit König und der hat ganz viele Schlachten geschlagen mit den Philistern, mit den ganzen anderen umliegenden Ländern und hat auch ganz viele Siege eingefahren. Nur David hat eben noch mehr Siege eingefahren und noch mehr Männer geschlagen. Und deswegen war das Volk so ein bisschen auf Davids Seite und ganz viel Neid und Zorn und Habsucht ist im Herzen von Saul entstanden. Und Saul konnte damit überhaupt nicht umgehen. Er wollte unbedingt den Tod des Davids und hat sich aufgemacht und ihn wirklich verfolgt. Er ist umhergereist, viele Kilometer auf sich genommen und wollte ihn unbedingt schnappen, weil er kam damit nicht klar. Er war so eifersüchtig auf ihn, weil das Volk David mehr liebte als den König. Und diese Verfolgungszeit, die ging 10 Jahre lang. 10 Jahre, müsst ihr euch mal vorstellen, 10 Jahre auf der Flucht sein. Jeden Tag, jede Nacht, nicht wissen, wo ist der Feind, wo ist König Saul mit seinen Männern. Bin ich hier wirklich in Sicherheit, da wo ich gerade stecke? Und in dieser Zeit befinden wir uns jetzt auch gerade. 1. Samuel, Buch Kapitel 24. Ich werde so ein bisschen den Text mit euch durchgehen und euch ein bisschen mit hineinnehmen. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. En-Gedi ist ein Gebiet, wo David sich versteckt hält. Es ist ein Gebiet mit ganz vielen Gebirgen und ganz, ganz vielen Höhlen, großen Höhlen. Und es ist ein Gebiet, wo eine traumhafte Oase ist. Ich war jetzt leider noch nie dort, aber ich habe mir ganz viele Bilder mal angeschaut und es sieht wirklich toll aus dort. Und David hat diesen Ort auch ausgesucht, weil er hatte Männer bei sich. Und er konnte sicher sein, dass diese Männer durch die Oase auch versorgt werden konnten. Und die Höhlen, die haben guten Schutz geboten. Also es war ein perfekter Ort, wo er sich verstecken konnte. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Im Kapitel zuvor erfahren wir, Saul musste seine Verfolgungszeit kurzzeitig unterbrechen, weil der Gegner, die Philister, die sind kurzzeitig ins Land eingedrungen und er musste mit seinen Männern mal eben einmal eine Kehrtwende machen und die Philister wieder aus dem Land vertreiben, weil die wollten plündern, Städte erobern, Land einnehmen. Und da kam er jetzt gerade wieder von zurück, von diesen Angriffen und Verteidigungsversuchen der Philister. Und ihm wurde verraten, dass David in der Wüste im En-Gedi ist. Und Saul, jetzt kommt's, nahm 3000 auserlesene Männer mit sich. Das ganze Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen in Richtung auf die Steinbockfelsen. Saul, 3000 Männer, die besten, auserlesen, können wir lesen, nahm er mit, um David zu töten. Wow, was ist das für eine Eifersucht, was ist das für ein Neid, was ist das für ein Hass? Und wir waren ein paar Kapitel zuvor, David, der hat nur 600 Mann. 600 Mann, die total zerstreut sind in dem Kopf, total zerstreut sind im Herzen, weil sie haben alle irgendwie übelste Sachen durchgemacht. Also 3000 auserlesene gute Kämpfer gegen 600. Eigentlich gar keine Chance für David. Und die haben sich aufgemacht, eben Richtung diese Wüste zu den Felsen. Und als er ankam zu den Schafhöhlen am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Also die Truppe von Saul, die haben sich aufgemacht, eben zu diesen Felsen. Und das ist so ganz lustig, dieses Füße decken heißt, der hat sein großes Geschäft verrichten müssen und ist in diese eine Höhle genannt. Genau diese eine Höhle, wo eben auch David war. Man könnte jetzt sagen Zufall. Aber ich glaube eben nicht Zufall. Weil in dieser Gegend gab es hunderte von Höhlen. Und es ist ein Riesengebiet mit hunderten von Bergen. Aber genau in dieser einen Höhle, wo David mit seinen ganzen Männern drin ist, da geht Saul rein und muss ein großes Geschäft verrichten. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt ganz leise einen Zipfel vom Rock Sauls ab. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte, und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Also David sitzt mit seinen 600 Männern irgendwo in einer Höhle weit hinten. Es war dunkel und sie waren leise. Man hat jetzt wahrscheinlich angenommen, dass Saul den Mantel, also diesen Rock, von sich genommen hat, damit er nicht dreckig wird und mehr Platz hat, weil diese Königsröcke, die waren recht lang, und den hat er zur Seite gelegt. Und außerdem waren in Höhlen ganz viele Ziegen und Schafe, die haben Schutz gesucht und die haben die Hitze der Tagessonne nicht ausgehalten. Von daher war in der Höhle auch eine gewisse Geräuschkulisse, sodass die Männer David auch etwas zuflüstern konnte, ohne dass Saul es auch mitbekommen hat. Weil die Frage könnte man sich ja auch stellen, hat Saul denn gar nichts mitbekommen? Also David schneidet diesen kleinen Zipfel ab. Und dieser Konflikt entsteht. Ja, David wird angestachelt von seinen Männern, von seinen 600 Leuten. Jetzt ist die Chance da. Wir sind so lange auf der Flucht, jetzt kannst du ihm doch endlich mal auch irgendwie was heimzahlen. Jetzt kannst du doch auch mal Rache üben. Jetzt kannst du dir dein Messer oder dein Schwert nehmen und ihn doch auch töten. Das wollen die Männer von David. Aber David, der macht's nicht. David ist ein Mann, wie wir in ein paar Kapiteln zuvor lesen können, der tapfer ist, der des Wortes mächtig ist, der den Herrn in sich hat. Kapitel 16 können wir das lesen. Und das sind Attribute, die wirklich einen guten Leiter auszeichnen. David ist ein Leiter Gottes. Weiß Bescheid in dem Wort. Er weiß Bescheid, was es heißt, mit Gott zu leben, ist mutig, entschlossen, und er kann diesen Männern widerstehen, die ihn dazu anstacheln. Und macht's eben nicht, sondern er ist ganz schlau und ganz gewitzt, wie wir jetzt gleich weiter erfahren, er schneidet nur einen kleinen Zipfel an. Als aber Saul sich aufmachte, aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf, ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König! Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Müsst ihr euch mal vorstellen, 3000 Mann stehen da draußen und reiten weg. David sitzt in der Höhle, hätte eigentlich bleiben können, weil er war ja wieder in Sicherheit. Aber er macht es eben nicht. Er geht raus, verliert oder verlässt seine Deckung und ruft dem König hinterher mit den 3000 Mann. Und er weiß ja eigentlich, der ist jetzt so viele Jahre schon hinter mir her und will meinen Tod. Ich bin auch gleich dran. Wow, mutiger Schritt. Er geht raus und ruft ihm hinterher. Und dann kommt's. Er wirft sich auf die Erde und macht sich klein vor seinem König. Wir können in dem Leben Davids erfahren, dass Saul mehrere Mordanschläge gegen David gemacht hat. Er hat ihn mal mit dem Speer versucht abzuwerfen. David musste ausweichen und der Speer ist in die Wand geflogen. Saul hat vieles versucht, um David zu töten. Und all das steckt ja auch schon in seinen Knochen. All diesen Hass, den hat er ganz oft erfahren und gespürt. Aber er macht sich klein, weil er ist der König. Er ist der Gesalbte des Herrn, hat er zuvor gesagt. Er ist von Gott eingesetzt zum König sein. Und diese Loyalität, die bringt er hier seinem König zuvor. Wieder eine ziemlich starke Eigenschaft eines Leiters, finde ich. Mein Herr und König. David sprach dann zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, weil du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen? David konfrontiert ihn gar nicht zuerst. Und wie oft sind wir in solch einer Lage und hauen gleich das Schlechte raus? Nein, er sagt, mein Herr und König, warum hörst du überhaupt auf die anderen Menschen? Sag nicht, du bist hier hinter mir her, du hast das alles schlecht gemacht. Nein, du hörst auf die ganzen anderen Menschen. Und da zeigt David auch wieder so seine Demut, stellt sich unter den König. Und dann packt das aus und zeigt ihm den Zipfel, so als Beweis dafür, hey, hier, ich hätte dich eigentlich gerade auch ganz locker und leicht mal eben töten können. Aber habe ich nicht gemacht. Weil, jetzt kommt der spannende Vers, dass der Herr Richter sei zwischen dir und mir. Gott allein ist der, der entscheidet, ob du lebst oder stirbst. Nicht ich. Ich möchte nur das tun, was der Gott von mir will. Ich möchte nur tun, was mein Gott von mir will. Ich bin so unglaublich abgefahren, ja, dass David diesen Schutz der Höhle aufgegeben hat. Und selbst hätte es zu einer Schlacht kommen können, ja, 600 gegen 3000, überhaupt gar keine Chance. Aber er geht mutig voran, weil er weiß, Gott ist bei ihm. Er ist von Gott eingesetzt, neuer König auch zu sein. Der Herr wird Richter sein. Von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Sagt er, wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffte, wider dich. Jetzt macht er sich hier sogar richtig klein. Er stellt sich da als einen toten Hund. Hund galt damals zu dem Verständnis als eins der schlimmsten Schimpfwörter. Aber ich denke, hier ist vielmehr gemeint, wie David sich fühlt. Er fühlt sich wie ein toter Hund. Weil wenn ich mich so ein bisschen in die Lage Davids versetze, dann wäre ich brutal müde. Ich wäre müde, erschöpft, ich hätte keine Lust mehr, ständig auf der Flucht zu sein. Ständig in Angst zu leben, mich irgendwo in kalten Höhlen zu verstecken, nicht zu wissen, wo ich Essen herkriege, keine Ahnung, wo ich Trinken herkriege. Ich fühle mich wie so ein toter, schlapper Hund. Und ein einzelner Floh. Einfach total unterlegen. Saul ist in der Lage, so einen kleinen Floh wie David einfach mal eben zu zerquetschen. Ja, er hatte überhaupt gar keine Chance gegen so einen großen König. Und als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Saul hat Gott total aus den Augen verloren. Saul, der einst von Gott eingesetzt wurde, gesalbt wurde, und eigentlich auch mit ihm unterwegs hätte sein können, ja, macht's nicht, sondern ist nur getrieben vom Hass, von dieser Mordlust, David zu töten. Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hauses. Und David schwor es Saul. David packt die ganze Geschichte aus. Und Saul versteht schon, ja, der hätte mich gerade töten können. Es kommt schon so ein bisschen Aha in dem Kopf von Saul. Und er merkt, eigentlich bist du auch der wirkliche König. Könnte man denken, so, es ist sicherlich auch ein bisschen was dran. Aber tief in seinem Herzen ist überhaupt keine Einsicht da. Tief in seinem Herzen ist überhaupt gar keine Vergebung da. Weil er ist immer noch so getrieben von dieser Mordsucht, von diesem Hass. Gott wäre der, der das Herz eigentlich auch nur verändern kann. Aber das tut er ja auch nur, wenn wir zu unserem Vater auch Beziehung haben. Und Saul, der hat sich von Gott abgewendet und wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann stellt er dem David, das ist auch ein cooler Punkt, wo ich gedacht habe, ja, er akzeptiert das jetzt erstmal und tötet ihn nicht gleich, weil das hätte er auch tun können. Nein, er stellt ihm einfach nur auch eine Forderung. Akzeptiert, dass er der auch neue kommende König ist, weil der hat davon mitbekommen. Gott hat ja den David auch gesalbt, heimlich. Und stellt ihm eine Forderung, dass sein ganzes Geschlecht irgendwie auch Bestand haben soll. Und da geht David drauf ein. Und dann trennen sich die Wege. Und es ist irgendwie so ein offenes Ende da in diesem Kapitel. Und es macht irgendwie Lust, noch weiter zu lesen. Und wenn man weiter liest, dann sieht man auch, dass Saul eben nicht diese Kehrtwende kriegt. Und irgendwie David ganz fröhlich und dankbar auch mit Gottes Hilfe das Zepter abgibt. Nein, diesen Neid und diesen Hass, den kriegt er nicht aus seinem Herzen raus. Und er will immer noch weiter bis zu seinem Tod, dass David stirbt. Und ich habe mir an dieser Geschichte irgendwie so auch diese zwei Punkte nochmal ganz so herausgegriffen. Wie zu Anfang mit dem Schuh. Gott ist doch wirklich der, der auch den David schützt. Gott ist der, der David Mut gibt, hat ihn begabt, hat ihn befähigt, seine Männer anzuführen, dem Ganzen zu widerstehen, was seine Männer zu ihm sagen. Und er kommt auf diese Idee, nur einen Zipfel abzuschneiden. Gott ist der, der ihn durch diese ganze Zeit in der Verfolgung, aber auch in der Höhle und dann auch auf dem freien Feld, wenn es zu diesem Gespräch kommt mit dem Saul, durchträgt. Wie auch ein Schuh uns durchträgt. Und das ist auch das, was ich mir so ein bisschen wünsche, auch für das neue Jahr. Wir stehen jetzt Anfang des Jahres 2018. Uns einfach bewusst machen, dass wir getragen und geschützt sind von unserem himmlischen Vater. Und dass wir nicht einfach nur sonntags im Gottesdienst daran denken, sondern dass wir auch eben im Alltag daran denken. So wie wir unseren Schuh immer auch anziehen. So lasst uns doch einfach immer auch wieder dran denken, dass wir mit Gott leben. Und dass wir nicht alles aus unserem eigenen Verstand heraus machen müssen, sondern dass wir gemeinsam mit Gott leben. Und wir können ihn bitten, Herr, hilf mir jetzt, die richtige Entscheidung zu treffen. Oder wir können ihm alles für alles Danke sagen. Ja? Alles kommt aus seiner Hand. Weil wir sind hier ja eigentlich nur Menschen, die ein Bürgerrecht haben. Wir sind nämlich Geschöpfe von ihm. Und da möchte ich auch Mut machen, eben mit diesem Verständnis neue Schritte zu wagen. Neues zu gehen. So wie David auch diesen Mut ans Tageslicht gebracht hat, aus der Hülle rauszugehen. Einfach mal Neues zu wagen. Und wie kann man das jetzt ganz konkret machen? Vielleicht einfach mal anfangen und ein nettes Wort zu sprechen. Einfach mal einen Menschen loben, anerkennen, wertschätzen. Einfach mal machen. Und man wird sehen, wenn man diese neuen Schritte tut, und es wagt, dass mein Gegenüber, der wird hochgehoben, dem geht's besser. Neue Schritte wagen, gemeinsam mit Gott. Ich denke, da liegt auch ein Segen drauf. Bei Gott, der möchte, dass wir mutig vorangehen. Wie kann man es noch tun? Vielleicht kann man sich auch einfach mal ein Ziel stecken, setzen und sagen, ich möchte für einen Menschen beten und auch mit einem Menschen reden, der vielleicht noch nicht so viel vom Glauben zu tun hat. Mir so als Aufgabe nehmen, ja, ich suche mir jetzt einen Menschen raus, vielleicht einen guten Kumpel, habe ich gleich auch noch eine Geschichte zu, einen guten Kumpel, für den ich jetzt einfach ganz konkret beten möchte. Weil ich möchte, dass es ihm genauso wertvoll ist, wie mir, gemeinsam mit Gott zu leben. Und dann fange ich an, Gespräche mit ihm zu führen, Zeit zu verbringen und irgendwann ihm auch Gott nahe zu bringen. Und das habe ich getan, eben von diesem besagten Kumpel. Kurz vor Weihnachten habe ich es auch einfach mal gemacht. Das ist so ein Thema, wo ich mich auch länger schon mit beschäftige, Schritte wagen. Und ich habe einen Kumpel, seit über 20 Jahren kennen wir uns und haben recht auch gut Kontakt und machen oft Sport zusammen. Und der hat von Gott wenig Ahnung. Der nimmt sich so ein bisschen hier, ein bisschen davon und macht so eigentlich sein selbes und gleiches Bild. Und da hatten wir mal ein ganz gutes Gespräch bei einem Essen über Glauben, über Weltanschauung, über alles Mögliche. Und ich habe gemerkt, upsala, da ist irgendwie ganz schön viel im Argen. Und ich habe ihn gefragt, Kai, heißt der Kai, wo ist eigentlich dein Fundament im Leben, wo stehst du drauf? Und er hat ihm mit Tränen in den Augen gesagt, Chris, ich habe kein Fundament. Ich habe überall immer so ein bisschen her dazu gepflückt, aber es bröckelt ziemlich unter mir, weil ich habe keinen Halt. Da habe ich dann auch gesagt, ja, mein Fundament ist ein anderes. Habe ihm das mal so erklärt, dass mein Glaube an Gott und Jesus mein Fundament ist und ich darauf tapfer stehe. Und dann habe ich gemerkt, jetzt musst du echt vorsichtig sein, Chris. So mein Seelsorgerherz ist ein bisschen angesprungen, weil er wurde immer weinerlicher und immer zerbrechlicher. Und ich habe das Thema irgendwie so ein bisschen auch abgeschwacht. Und wir haben über was anderes geredet. Und zwei Wochen später, dazwischen war Weihnachten, kam mir der Impuls, mach ihm doch mal ein Geschenk. Und ich habe ihm eine Bibel geschenkt. Jetzt aber nicht einfach nur irgendeine Bibel, sondern ich habe ihm eine Bibel geschenkt, wo ich zwei Seiten was reingeschrieben habe. Ich habe mir Mühe gemacht und habe tolle Worte auch gefunden. Und ich habe 40, 50, vielleicht auch 60 tolle Bibelstellen markiert, die mir so in den Sinn kamen. Und das habe ich vorne reingeschrieben und habe auch gesagt, hey, wenn du Bock hast, können wir auch gerne mal beten. Und das habe ich ihm geschenkt. Und dann kam er kurz danach, nach dem Sport, zu mir und hat sich neben mich gesetzt und musste wieder weinen. Er hat gesagt, weißt du, Chris, das hat noch nie jemand für mich gemacht. Es hat sich noch nie jemand hingesetzt, hat sich Worte ausgedacht für mich. Du hast dir Mühe gemacht, hast dir sogar auch noch die ganzen Bibelstellen herausgesucht für mich. Und du hast dann auch noch dieses Geschenk für mich gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, danke Gott. Danke, dass du mir irgendwie diesen Impuls gegeben hast, mir diesen Mut geschenkt hast, wie auch dem Saul in der Höhle. Und ich habe gesehen, es bringt Veränderungen in den Menschen gegenüber. Wenn man mutig vorausgeht, wenn man mutig Schritte wagt, gemeinsam mit unserem Herrn. Und da möchte ich jetzt für beten. Gott, und da möchte ich dir Danke sagen für, dass du unser Vater im Himmel bist. Und du bist es würdig, Vater genannt zu werden. Und es ist so toll zu wissen, dass wir deine Kinder sind. Kinder, die im Schutze des Vaters leben und stehen. Und du versorgst uns mit Schlafplatz, mit Essen, Trinken, mit so vielem Weiteren. Und oftmals haben wir viel, viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Und Gott, möchte ich einfach bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, sondern dass unsere Beziehung, der Blick zu dir, dass der auch immer wieder im Alltag vorkommt. So oft wir uns die Schuhe auch anziehen und irgendwie sie auch für selbstverständlich halten, so möchte ich auch irgendwie dein Glauben, immer auch wieder den Glauben an dich, immer wieder in Präsenz haben. Weil ich weiß, es kommt alles aus dir. Du bist der, der mir das gibt. Und du bist auch der, der mir Schutz gibt, der mich trägt. Ja, und wir preisen deswegen deinen Namen. Amen.